D-Radio Wissen. Update. Die irakische Stadt Mossul soll wieder IS-frei werden. Irakische Soldaten und Milizionäre sollen die Terroristen mit internationaler Unterstützung vertreiben. Seit einer Woche läuft die Offensive und sie wird noch eine ganze Weile andauern. Die IS-Kämpfer antworten mit Massakern in und um Mossul. All das haben die Verteidigungsminister im Kopf, die heute über das Danach sprechen. Darüber, was passiert, wenn der IS weg ist aus Mossul. Darum geht's zuerst im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Irakische und kurdische Truppen rücken auf Mossul vor und bringen ein Dorf nach dem anderen unter ihre Kontrolle. 80 sind es laut der Armee schon. Noch sind sie aber kilometerweit von der eigentlichen Stadt entfernt. Von Anfang an war klar, bis Mossul IS-frei ist, kann es Wochen oder Monate dauern. In der Zwischenzeit schlägt der IS zurück. Nicht gegen die Angreifer, sondern, wenn man unbestätigten Berichten glauben kann, gegen die Bewohner. In den letzten Tagen mehren sich die Berichte über Massaker. Rupert Colville, Sprecher des UNO-Menschenrechtskommissariats, nennt einen Vorfall.
Irakische Sicherheitskräfte entdeckten am Donnerstag die Leichen von 70 Zivilisten in ihren Häusern im Dorf Tulul Nasser, das sich etwa 35 Kilometer südlich von Mossul befindet. Die Leichname hatten Schusswunden.
In einem Fluss nahe Mossul wurden noch mehr Leichen gefunden. Menschen sollen an Autos gebunden durch die Gegend geschleift worden sein. Sie seien mit Anti-IS-Kämpfern verwandt. 50 Polizisten wurden Berichten zufolge hingerichtet. Die Liste ist lang. Der IS verbreitet in seinen Gebieten Angst und Schrecken.
ISIL-Fighters reported to have shot dead 3 women and 3 children, all girls.
IS-Kämpfer sollen 3 Frauen und 3 Mädchen getötet und 4 Kinder verwundet haben. Sie waren mit anderen Bewohnern aus dem Dorf vertrieben worden. Weil eins der Kinder eine Behinderung hatte, kam die Gruppe nicht so schnell voran. Das behinderte Mädchen ist unter den Erschossenen.
Es war absehbar, dass der IS mit Gewalt antwortet, wenn er in die Enge getrieben wird. Eine Antwort darauf hat auch die Anti-IS-Koalition nicht. Aber wenigstens für die Zeit, nachdem der IS weg ist aus Mossul, will sie einen Plan haben. Viele Geflüchtete werden wohl zurück wollen, wie dieser Bewohner eines mittlerweile befreiten Dorfes.
Wenn es geht, ziehen wir wieder zurück. Die Arbeit, der Garten, die Nachbarn, alles ist hier.
Sie werden Hilfe zum Wiederaufbau brauchen und Sicherheitsgarantien. In Paris sitzen die Verteidigungsminister von 13 Ländern zusammen, um darüber zu sprechen. Frankreich, die USA und Deutschland sind dabei. Der Irak und die Türkei, die auch in dem Konflikt mitmischt, fehlen. Beide sind sich derzeit nicht grün. Die Türkei hat ohne irakische Erlaubnis Truppen in Richtung Mossul geschickt. Debattiert wird auch, wo die Koalition nach Mossul als nächstes ansetzen soll. Frankreich und Großbritannien drängen darauf, die syrische Stadt Raqqa als nächstes vom IS zu befreien.
Was sonst noch wichtig war?
Viele Polizeischüler waren mitten im Schlaf, als die Angreifer spätabends kamen und um sich schossen. In der Polizeiakademie im pakistanischen Quetta starben mindestens 59 Menschen. Mehr als 100 wurden verletzt. Ein Kadett beschreibt, wie er die Situation erlebt hat.
Ich habe 3 Angreifer gesehen. Sie trugen Masken und Kampfanzüge. Sie hatten Maschinenpistolen bei sich. Sie begannen sofort zu schießen, nachdem sie in unseren Schlafsaal gelangt sind. Wir schrien nur noch und flüchteten nach draußen. Dort kletterten wir über eine Mauer und brachten uns in Sicherheit.
Als sich schließlich 2 der Angreifer in die Luft sprengten, starben wohl die meisten Menschen. Zu ihrem Motiv gibt es widersprüchliche Erkenntnisse. Der Innenminister von Pakistans Provinz Baluchistan sagt, die Angreifer gehörten wahrscheinlich zu einer Splittergruppe der pakistanischen Taliban.
Es waren 3 Selbstmordattentäter und sie sprachen per Handy mit ihren Hintermännern in Afghanistan. Von dort bekamen sie ihre Anweisungen.
Aber auch die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich. Beide Gruppen könnten dahinter stecken. Der IS ist auch in Pakistan aktiv, aber die Stadt Quetta liegt nahe der afghanischen Grenze und dient als Rückzugsort für diverse Extremistengruppen. In 5 Bundesländern gab es heute Antiterror-Einsätze. Es wurden Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft durchsucht. In mehreren Thüringer Orten, in Hamburg, Dortmund sowie rund um Leipzig und München. Etwa ein Dutzend Tschetschenen stehen im Visier der Ermittlungen. Sie sollen Terrorgruppen finanziert haben. Einer wollte sich angeblich dem IS anschließen. Alle haben in Deutschland Asyl beantragt. Konkrete Anschlagspläne gab es laut der Polizei aber nicht. Es wurde auch niemand festgenommen. Seit dem Putschversuch in der Türkei hat die Polizei mehr Rechte und Verdächtige weniger. Der Ausnahmezustand macht's möglich. Nach einer Festnahme dürfen Leute zum Beispiel statt bisher 4 jetzt 30 Tage in Polizeigewahrsam festgehalten werden, bis sie einen Haftrichter zu Gesicht bekommen. Aber das ist nicht das Einzige, das sich seitdem geändert hat, berichtet Human Rights Watch. Die Organisation hat Fälle von Folter und Misshandlung dokumentiert, von Menschen in Polizeigewahrsam. Das erklärt die Human Rights Watch-Chefin in der Türkei.
Wir haben die Informationen handschriftlich von Gefangenen über ihre Anwälte bekommen. So haben wir erfahren, dass sie nachts auf der Polizeistation brutal geschlagen wurden. Man hat gedroht, sie zu vergewaltigen. Die hatten einfach unheimlich Angst, sollten eine Erklärung unterschreiben und Leute identifizieren, die sie wohl gar nicht kannten. Einfach nur, damit die Folter endlich aufhört.
Die Festgenommenen berichten, dass sie nicht schlafen durften, nackt ausgezogen wurden, stundenlang in Stresspositionen bleiben mussten oder sexuell missbraucht wurden. Insgesamt hat Human Rights Watch 13 Fälle von Folter und Gewalt in türkischem Polizeigewahrsam dokumentiert. Sie sollen nur Beispiele sein. Die Organisation sagt, eine umfassende Untersuchung sei unmöglich. Genauso wie eine Prüfung, ob die gesammelten Aussagen wirklich stimmen. Ein paar Cent zu wenig auf dem Konto gehabt, dafür muss man aber direkt 5 Euro oder mehr Überziehungsentgelt zahlen. Das geht nicht, hat der Bundesgerichtshof entschieden. Verbraucherschützer hatten gegen die Targo Bank und gegen die Deutsche Bank geklagt. Die beiden Banken verlangen jeweils um die 15% Überziehungszinsen, mindestens aber knapp 5 bzw. fast 7 Euro im Quartal. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen fand das nicht okay, wenn nur kleine Summen überzogen werden.
Und diese Steigerung bezeichnet der Jurist allgemein als Wucher.
Das ist unverhältnismäßig, entschieden auch die Richter und rechneten vor, wer seinen Dispo nur für einen Tag um 10 Euro überzieht, müsste dann aufs Jahr gerechnet bis zu 25.000% Zinsen zahlen. Die Banken müssen also in Zukunft auf die Mindestsätze verzichten. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel wollte eigentlich Schluss machen damit, dass deutsche Waffen in unsichere Regionen exportiert werden und da die Konflikte weiter anheizen. Vor 2 Jahren sagte er noch in der ARD:
Eins geht nicht, dass wir nicht aufpassen, Waffen liefern und ein paar Jahre später unsere Bundeswehrsoldaten in solche Regionen schicken, um das alles wieder zu befrieden. Die stehen dann deutschen Waffen gegenüber.
Die deutschen Waffenexporte sauber zu machen, das ist aber wohl nicht so einfach. Im ersten Halbjahr 2016 wurden mehr Rüstungsgüter ins Ausland verkauft als in der ersten Jahreshälfte davor. Hauptabnehmer war Algerien, gefolgt von den USA und Saudi-Arabien. Die Opposition kritisiert das. Scheinheilig wird die Rüstungspolitik genannt und von einer verheerenden Bilanz der Verantwortungslosigkeit ist die Rede.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Suomalainen schreibt auf tagesschau.de: Die Bundesregierung wird nicht müde zu betonen, sich für den Frieden einzusetzen und die Ursache der Flüchtlingsströme zu bekämpfen. Und was macht sie? Liefert fleißig Waffen in Krisengebiete und sorgt so dafür, dass immer mehr Menschen flüchten müssen. Bernd Kewes-Ligeti meint dazu: Wirtschaftsminister Gabriel ist jetzt 3 Jahre im Amt. Er hätte das verhindern können, indem er keine Ausfuhrgenehmigungen erteilt. Er handelt aber nicht so. Melanda aus Brasilien wirft Deutschland Scheinheiligkeit vor. Wer Waffen ins Ausland verkauft, macht sich schuldig, und zwar immer. Wenn ihr Deutschen so sehr auf die Arbeitsplätze in der Waffenindustrie angewiesen seid, solltet ihr Handfeuerwaffen samt Munition im eigenen Land an die eigenen Bürger verkaufen. Dann müsst ihr selbst mit den Konsequenzen leben bzw. sterben. Höhlenmensch schreibt: Das ist alles nur für den Frieden. So, jetzt mal ohne Sarkasmus. Rüstungsexporte sollten komplett verboten werden. Und Ralf Rute twittert: Die christlichen Werte, für die Deutschland steht, wie hoch sind die nach Abzug der 4 Milliarden Euro, die unsere Rüstungsexporte bringen?
Und sonst in der Welt?
In China infizieren sich gerade junge Menschen häufig mit HIV und bei vielen bleibt die Krankheit unentdeckt. An einer Uni in der westchinesischen Provinz Sichuan gibt es deshalb jetzt HIV-Schnelltests an Automaten zu kaufen. Hinter derselben Glasscheibe wie Instant-Nudeln und Schokoriegel. Umgerechnet kostet so ein Test rund 4 Euro, in Apotheken ungefähr das 10-fache. Die Studenten können damit eine Urinprobe anonym einschicken und das Laborergebnis dann online abrufen. Laut der Uni-Verwaltung sind die Automatentests Teil eines Pilotprogramms Teams für AIDS-Prävention an Hochschulen. Wer befürchte, sich angesteckt zu haben, zögere häufig, zum Arzt zu gehen oder öffentlich einen Test zu kaufen. Die Automaten böten mehr Privatsphäre. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen gab es in China zwischen 2002 und 2010 etwa 200.000 Neuinfektionen mit HIV. Besonders an Universitäten verbreitet sich das Virus, weil es in China kaum Sexualaufklärung gibt und viele Studenten ungeschützten Sex haben. Infizierte sind außerdem stigmatisiert. Vor 3 Jahren gab es Pläne der Regierung, sie nicht mehr in Schwimmbäder zu lassen. Nach internationaler Kritik wurden die aber nicht umgesetzt. Seit 81 Jahren ist die Hagia Sophia in Istanbul ein Museum. Jetzt hat die staatliche Religionsbehörde Diyanet wieder einen Imam für sie ernannt. Die Hagia Sophia war seit dem 6. Jahrhundert eine Kirche und das Zentrum der christlich-orthodoxen Welt. Im 15. Jahrhundert wurde sie in eine Moschee umgewandelt. Viele Muslime in der Türkei fordern seit langem, sie wieder zu einer Moschee zu machen. Beobachter glauben, dass die Einsetzung des Imams ein weiterer Schritt in diese Richtung ist. Er soll erstmal zwar nicht in dem eigentlichen Gotteshaus sitzen, sondern in einem Anbau. Von dort soll er aber täglich 5-mal beten. Im Fastenmonat Ramadan hatte es jeden Morgen auch schon Gebete von der Hagia Sophia ausgegeben, die im Staatsfernsehen übertragen wurden. Daran gab es Kritik unter anderem aus Griechenland. Das hat als christlich-orthodoxes Land eine enge historische Beziehung zur Hagia Sophia und will sie als Museum erhalten. Ein türkischer Abgeordneter hatte dazu gesagt, die westlichen Christen seien keine Freunde der Türken mehr, deshalb müsse man auf sie keine Rücksicht nehmen. In Kenia hat Präsident Uhuru Kenyatta alle Todesurteile in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Laut seinem Büro sind mehr als 2700 Häftlinge in Todeszellen betroffen. Mehr als 100 Gefangene mit langen Haftstrafen hat der Präsident außerdem begnadigt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßte die Entscheidung. Eine Sprecherin sagte, Kenia komme damit der wachsenden Gemeinschaft der Staaten näher, die die Todesstrafe abgeschafft hätten. Die sei eine unmenschliche Form der Bestrafung. Die Todesstrafe durch Erhängen wird in Kenia schon seit fast 30 Jahren nicht mehr vollstreckt. In der Verfassung ist sie aber noch möglich, wie in vielen anderen afrikanischen Ländern auch, als Überbleibsel der Kolonialherrschaft.
Wissensnachrichten. Wer einmal mit einer Lüge durchkommt, der lügt wahrscheinlich wieder. Und beim nächsten Mal ist es dann auch viel einfacher und die Lüge vielleicht noch dreister. Und so geht es dann immer weiter. Das haben Lügner schon oft zugegeben. Aber warum dieser Effekt eintritt, dass die Lügen von Mal zu Mal unverschämter werden, das wusste man bisher nicht so genau. Forscher vom University College in London haben jetzt in einem Versuch nachgewiesen, dass häufiges Lügen die Aktivität in einem bestimmten Bereich unseres Gehirns verändert. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten. Was passiert da im Gehirn?
Bei der ersten Lüge springt die Amygdala an. Das ist der Teil unseres Gehirns, der mit Gefühlen verbunden ist. Denn wenn wir lügen, dann bekommen wir normalerweise ein schlechtes Gewissen, weil wir ja wissen, dass es unmoralisch ist.
Also doch.
Ja, schon. Aber bei der nächsten Lüge ist in unserer Amygdala schon viel weniger los. Also es ist uns nicht mehr so unangenehm zu lügen, was wiederum dazu führt, dass die Lügerei von Mal zu Mal einfacher und dadurch auch krasser wird. Mhm. Das haben die Forscher in einem Experiment mit Hilfe von MRT-Scans nachgewiesen.
Das heißt, unser Gehirn stumpft ab.
Genau. Und dadurch wird es für uns leichter, beim nächsten Mal eine noch größere Lüge zu erzählen. Die Forscher konnten sogar einigermaßen voraussagen, wie viel krasser die nächste Lüge sein würde, anhand der Verringerung der Aktivität in der Amygdala.
Also wenn man jetzt das Lügen im Hirn quasi beobachten kann, kann man mit den Forschungsergebnissen auch bessere Lügendetektoren bauen?
Ja, das wird wohl eher schwierig, denn das Experiment hat ja gezeigt, dass dieses Abstumpfen mit der Zeit einsetzt und dass es ja auch individuell abhängig davon ist, wie krass die Lüge ist. Von daher würde ein MRT-Scan bei einer einzelnen Frage wohl nicht so viel bringen, weil man ja nicht weiß, wie oft derjenige die Lüge vorher schon erzählt hat.
Also Lügner sind erstmal noch sicher. Um Sicherheit ging es heute auch bei einem Treffen in Slowenien, aber die Sicherheit von Wahlen. Darüber haben die Mitglieder der Internationalen Walfangkommission gesprochen. Hat man da jetzt was erreicht?
Nein, eigentlich sollte es ein neues Schutzgebiet für Wale im Südatlantik geben. Der entsprechende Antrag wird seit 15 Jahren immer wieder bei der Vollversammlung der IWC eingebracht und immer wieder abgelehnt. Dieses Mal mit 38 zu 24 Stimmen für das Schutzgebiet. Damit der Antrag durchgeht, ist aber eine Zweidrittelmehrheit nötig.
Also es reicht noch nicht. Ich nehme an, die üblichen Verdächtigen sind dagegen. Japan, wer noch?
Ja, genau. Japan, Island und Norwegen. deswegen, weil die mit dem Walfang ein ziemliches Geschäft machen. Und das, obwohl der kommerzielle Walfang eigentlich schon seit 70 Jahren durch die IWC verboten ist.
Zum Schluss schauen wir noch kurz zum Nordpol. Dass die Nazis da mal eine Wetterstation hatten, das galt lange als Mythos, aber dafür gibt es jetzt neue Beweise.
Russische Archäologen haben bei Bauarbeiten auf Alexandra Land Überreste aus der Nazizeit entdeckt. Mehrere hundert Gegenstände, darunter NS-Symbole und Ausrüstung für Soldaten und Meteorologen. Die werden jetzt untersucht und sollen später der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dass die Nazis tatsächlich am Nordpol waren, war allerdings auch schon durch Aufzeichnungen belegt.
Also ich wusste es noch nicht. Danke, Kerstin.
Wetter.
Der Tag geht fast überall trocken zu Ende, nur im Süden kann es noch mal regnen. Morgen früh müsst ihr fast überall mit Nebel rechnen, später halten sich dann im ganzen Land noch mal Wolken. Die Sonne kommt aber auch mal durch, bei milden 10 bis 15 Grad maximal.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.